Im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
Hallo ihr Lieben, meine Stimme kennt ihr noch gar nicht. Matthias Schärf hier aus dem Mord im Pott Redaktionsteam. Ich bin ausgeguckt worden, um euch mitzuteilen, Mord im Pott wird doch weitergehen. Denn was soll ich sagen, ihr seid einfach unglaublich. Selina und uns haben in den vergangenen Wochen und dann erst recht nochmal in den vergangenen Stunden so viele Reaktionen zum Drohnen aus unseres Podcasts erreicht, dass wir die Köpfe noch einmal zusammengesteckt haben und beschlossen haben, ja, Mord im Pott wird weitergehen. Da steckt einfach so viel Leidenschaft in der Produktion und so viel Verbundenheit auch bei euch beim Hören dieses Podcasts drin. Das kann und darf es einfach nicht gewesen sein. Wir werden das Mord im Pott Redaktionsteam für 2025 neu aufstellen und uns mit frischen Folgen zurückmelden. Die letzte Folge 2024, die also doch keine Abschiedsfolge ist, liegt uns besonders am Herzen, denn dieses Thema ist auch Selina Stolze extrem wichtig. Es könnte gar nicht aktueller sein, Selina.
Absolut, deswegen sage ich jetzt auch nur ganz kurz, hallo ihr Lieben und vielen Dank, Matthias. Es geht um einen Mord, der 2017 in Duisburg begangen wurde. Genauer gesagt um einen Femizid. Ein Mann tötete seine Ehefrau und das auf offener Straße und am helllichten Tag. Dieser Mord ist nur einer von ganz vielen brutalen Femiziden hier in Deutschland. Ihr kennt den Begriff vermutlich alle, aber trotzdem für diejenigen, die ihn noch nie gehört haben. Ein Femizid ist die Tötung einer Frau oder eines Mädchens wegen ihres Geschlechts. Also einfach, weil sie Frauen sind. Und wie wir seit kurzem auch schwarz auf weiß haben, Hass und Gewalt gegen Frauen und Mädchen werden immer häufiger. Das Bundeskriminalamt hat am 19. November dieses Jahres erst einen Lagebericht zu Straftaten an Frauen und Mädchen veröffentlicht. Und der zeigt das ganz klar, in nahezu jedem Bereich. Auch die Zahlen der Femizide, also der Tötungen und versuchten Tötungen von Frauen und Mädchen, steigt. Zur Einordnung nur ein paar Zahlen aus diesem Lagebericht. Im Jahr 2023 gab es 938 versuchte und vollendete Femizide. In 360 Fällen starben die Frauen und Mädchen. Das ist 1% mehr als noch ein Jahr davor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte bei der Veröffentlichung der Zahlen, Zitat, fast jeden Tag wird eine Frau oder ein Mädchen getötet. Das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Und das war es ja noch nicht an Straftaten. Sexualstraftaten, 52.330. Das sind 6,2% mehr als noch im Jahr 2022. Häusliche Gewalt, 180.715 Fälle. Hier ist das ein Plus von 5,6%. Und einen noch drastischeren Anstieg gab es im Bereich digitale Gewalt. Die Zahl ist um 25% gestiegen. Mehr als 17.193 Frauen und Mädchen wurden im Jahr 2023 Opfer von digitaler Gewalt. Das sind also zum Beispiel Fälle von Cyberstalking oder auch andere Straftaten, die unter anderem über soziale Medien begangen wurden. Das heißt, Hass und Gewalt gegen Frauen nehmen nachweislich zu. Umso wichtiger, dass wir drüber reden. Wir können in dieser Folge nur über ein Femizid im Detail sprechen. Das Problem ist aber, und das sehen wir ja, größer als nur dieser Fall. Und einen Kommentar noch vorneweg, und das mache ich jetzt auch nur, weil es hier zufällig der Fall ist. Der Täter und seine Ehefrau, die er getötet hat, haben einen Migrationshintergrund. Gewalt an und gegen Frauen hat aber nichts mit der Herkunft der Täter zu tun. Die allermeisten Täter, wenn es um Gewalt an Frauen und Mädchen geht, sind schlicht und ergreifend Männer. Männer jeder Nationalität, Religion, sozialer Zugehörigkeit, jeden Alters, Bildungs- oder ökonomischen Hintergrund. Das hat mir auch meine Gesprächspartnerin nochmal bestätigt. Und das ist Kim Ermisch. Sie ist Oberstaatsanwältin und Leiterin der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg. Sie ist selbst türkischstämmig und war damals für den Fall zuständig. Und bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg übrigens auch die erste Frau in dieser leitenden Position. So, jetzt noch der übliche Hinweis. Wir haben dem Täter und der ermordeten Frau andere Namen gegeben. Wir nennen ihn Ali und sie Fatma. Persönlichkeitsrechte und so. Aber jetzt genug der Vorrede. Kommen wir endlich zum Fall. Ein letztes Mal. Legen wir los. Es ist der 24. September 2017. Ein eigentlich gewöhnlicher Sonntagnachmittag in einer Zechensiedlung in Duisburg. Es ist mitten am Tag. Gegen 3 Uhr. Plötzlich rennt eine Frau auf die Straße. Die Angst ist ihr ins Gesicht geschrieben. Ein Mann rennt ihr hinterher. Der Mann hat ein Messer in der Hand. Er holt die Frau ein und dann sticht er einfach zu.
Er hatte sie zuerst im Rücken erwischt, dann hat sie sich mit dem Gesicht zu ihm gewandt. Und dann hat sie aber gemerkt, das bringt alles nichts, hat sich dann niedergekauert, also so praktisch, damit er aufhört, dann zu seinen Füßen. Und er hat dann nochmal richtig tief in den Rücken, also wie sie so war, hat er dann richtig tief in den Rücken und hat damit die Lunge durchstoßen. Und innerhalb einer Minute ist sie gestorben. Das ging ganz, ganz schnell. Sie hat rasend viel Blut verloren. Und das Schlimme war, es kamen ja sehr viele Menschen dann angerannt und er hat das Messer nicht loslassen wollen. Er stand dann so richtig vor ihr, so von wegen, also während er die Tat beging, haben viele versucht, ihn davon abzuhalten, haben auf ihn eingeredet von außen. Aber er hat ja immer weiter gestochen. Und dann kam einer angerannt, ein Zeuge, der war, wie soll ich sagen, ein Kampfsportler. Ich weiß nicht mehr genau, ob Taekwondo oder Karate. Und der hat es geschafft, ihn zu entwaffnen. Also das war auch der Grund, warum er dann nochmal mit letzter Kraft, unser Ali mit letzter Kraft nochmal so ganz tief eingestochen hat, weil er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit haben wird, sie zu töten. Also da hat man das auch gemerkt, dass er so gewillt war, Fatma zu töten und sich durch nichts und niemanden davon abbringen lassen wollte. Und als er dann entwaffnet wurde von diesem Zeugen, das Erste, was er sagt, ich brauche meine Medikamente, ich bin krank.
Ihr hört vermutlich auch den Unterton. Ali gibt also vor, in geistiger Umnachtung gehandelt zu haben, als wenn er nicht wüsste, was er gerade eben getan hat. Aber ist er wirklich psychisch krank? Das wird eine der Fragen sein, die die Ermittler noch zu klären haben. Nachdem Ali entwaffnet wurde, halten die Passanten ihn fest, bis nach wenigen Minuten die Polizei und die Rettungskräfte eintreffen. Einige versuchen noch erste Hilfe zu leisten, aber für Fatma kommt, wie gerade gehört, jede Hilfe zu spät. Die Polizei nimmt Ali vorläufig fest und hat so einige Fragen. Was war hier genau los? Warum hat der Mann das getan? In welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander? All das weiß die Polizei zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Wie konnte dieser Mann so eiskalt in der Öffentlichkeit töten? Vor den Augen von Passanten, von Nachbarn und vor den Augen der eigenen Kinder, wie sich später herausstellen wird. Wir springen in der Zeit zurück. Kim Ermisch und ihr Team finden so einiges raus. Ali und Fatma sind zu dem Zeitpunkt der Tat, also 2017, schon 20 Jahre verheiratet. Und wie in so gut wie allen Fällen dieser Art, geht der Tötung von Fatma eine lange Leidensgeschichte voraus. Ali ist in der Beziehung schon mehrfach handgreiflich geworden, sagt Kim Ermisch. 2003 hat er Fatma zum Beispiel mit einem Staubsaugerrohr geschlagen. Dafür sei Ali auch verurteilt worden. Er habe sie außerdem schon mal die Treppe runtergeschubst. Und es seien noch mehr Übergriffe dokumentiert.
Es war für sie wirklich eine Tortur. Er hat sie ja nicht nur geschlagen, er hat sie vergewaltigt mehrmals in der Ehe. Er hat sie mit einem Messer bedroht und hat dann sie zum Sex gezwungen. Und das war so schlimm, dass sie im letzten Jahr, bevor es zu der Tat kam, sich immer eingeschlossen hat in einem Zimmer, wo sie genächtigt hat. Und sie hat sich nicht getraut, nachts rauszugehen auf Toilette und hat dann immer einen Eimer im Zimmer gehabt, um ihre Notdurft zu verrichten. Also das war wirklich, ja, ich sag mal, das war eine Tortur für die arme Frau. Ich war auch, muss ich sagen, erstaunt darüber, dass die Kinder, die ja zu dem Zeitpunkt schon erwachsen waren, da nicht eingeschritten sind.
Fatma und Ali haben mehrere Kinder und wir möchten hier, das will ich nochmal betonen, keinem davon irgendetwas unterstellen, also weder Kim Ermisch noch ich. Möglicherweise haben die Kinder ja gar nicht alles mitbekommen. Vielleicht hatten sie auch Angst, wir wissen es einfach nicht. Ermisch kann es auch nicht genau sagen und wir kennen einfach die Sicht der Kinder auf die Dinge nicht. Möglicherweise haben sie die Gefahr, die von ihrem Vater ausging, einfach unterschätzt, vermutet Ermisch.
Er war schon gewalttätig, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass das solche Ausmaße annimmt. Er war ja auch oft weg. Es war ja so, dass er nicht immer im Haus war. Er war immer monatelang im Ausland, und also in der Türkei, und hat mit seiner Geliebten wie man dann nachher erfahren hat, zusammen gewohnt. Er musste aber immer wieder regelmäßig nach Deutschland einreisen, um die Aufenthaltserlaubnis verlängert zu bekommen, beziehungsweise seine Aufenthaltserlaubnisrechte nicht zu verlieren. Und deswegen kam er immer alle 6 Monate nach Deutschland, hat dann die Familie gequält, insbesondere eben Fatma gequält, und dann ist er wieder weggefahren.
Wie schon anfangs erwähnt, beide stammen aus der Türkei und Ali ist also häufiger dort. Jedenfalls, Fakt ist, es schreitet damals offenbar niemand so richtig ein und Fatma bleibt, trotz der psychischen und physischen Misshandlungen. Laut Ermisch zieht Fatma, wie ganz viele Frauen in ihrer Situation, die meisten Anzeigen, die sie gegen ihren Mann stellt, auch wieder zurück.
Das ist auch sehr, sehr typisch, weil er dann nach diesen Vorfällen, wenn dann die Polizei wieder da war und Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anhängig waren, er Angst haben musste, ausgewiesen zu werden. Und deshalb er dann immer wieder auf sie eingeredet hat, sie soll doch die Anzeige zurücknehmen und er wird sich bessern. Und so war das dann ununterbrochen.
Warum bleiben Frauen in solchen gewalttätigen Beziehungen? Das wird häufiger gefragt in solchen Situationen. Und wenn ich jetzt mal ganz deutlich sein darf, das ist eine Scheißfrage. Vor allem, weil sie den Frauen eine Mitschuld unterstellt. Und ich persönlich finde das völlig daneben. Wenn es so einfach wäre zu gehen, dann würde sich das doch keine Frau gefallen lassen. Ali hat Fatma, wie es ganz typisch ist in solchen Beziehungen, bearbeitet, manipuliert, gezwungen, misshandelt und so weiter und so fort. Und dazu kommt, da waren ja noch die Kinder, für die sich Fatma verantwortlich gefühlt hat.
Weil sie einfach dieses Verständnis hatte, ich muss mich um die Kinder kümmern und wenn ich jetzt die Familie verlasse, beziehungsweise ich komme alleine nicht zurecht. Es ist so, dass die meisten Frauen meinen, dass das ist etwas, was ihnen ja auch eingeredet wird die ganze Zeit in der Beziehung. Du schaffst das nicht alleine. Wie willst du denn zurechtkommen? Ich bin hier derjenige, der sich um alles kümmert und alles macht für dich und für die Kinder. Das wird denen so eingeredet, dass da jegliches Selbstbewusstsein fehlt.
Frauen klein und abhängig machen und ihnen Angst machen, bis sie gar nicht mehr auf die Idee kommen zu gehen. Das ist das übliche Vorgehen und deswegen schaffen es Frauen nur sehr selten, sich aus so einer gewalttätigen Beziehung aus eigener Kraft zu befreien. Ohne Hilfe ist es faktisch schwer, da rauszukommen. Und Ali ist offenbar auch so ein Typ, der eben genau weiß, wie er es anstellen muss.
Ja, also er war immer darauf bedacht, zu seinem eigenen Vorteil zu handeln. Seine Familie war ihm immer egal. Also es ging ihm immer nur um sich selbst. Er hat viel gespielt. Er hat in so Spiel, also Spielcasinos, sondern nicht, sondern diese Spielotheken. Da hat er viel gespielt, in Teestuben hat er viel gespielt. Und er hat dazu, das fand ich sehr perfide und sehr selbstsüchtig, er hat dazu sogar das Geld benutzt, das für die Pflege seiner behinderten Tochter war. Eins seiner Kinder war behindert. Das war auch der ausschlaggebende Grund, warum Fatma so lange bei ihm geblieben ist, weil sie sich immer um diese Tochter gekümmert hat, weil die war aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Entbindung, bei der Geburt schwerst behindert und brauchte eben eine 1:1 Betreuung. Und Fatma hat dieses Kind von Anfang an eben immer gepflegt und unser Ali hat da nicht in keiner Weise unterstützt, aber für ihn war ihm wichtig, an das Pflegegeld zu kommen. Und das hat er dann oft verspielt und die Familie musste gucken, wie sie klarkommt. Sie hatten dann zum Teil nichts mehr zu essen, sie hatten, wussten nicht, wie sie, ja, über den Tag kommen.
Ali zieht nur das Geld aus der Familie, etwas beitragen tut er nicht wirklich.
Ali hat im Grunde fast zu keinem Zeitpunkt wirklich gearbeitet und in den letzten Jahren war er mehr damit befasst, sich im Ausland aufzuhalten. Er hatte mehrere Geliebte, er hat versucht, zum Teil auch durchgekriegt, auf eine Berufsunfähigkeits-, eine Erwerbsminderungsrente, eine Berufsunfähigkeitsrente zu bekommen, hat dazu auch diverse Schauspielaktionen im Haus gemacht, hat sich dann als schwer depressiv, als schwer krank, der sich kaum bewegen kann, der er hat sich immer irgendwelche Krankheitsbilder einfallen lassen und hat dann dadurch eben immer erreicht, dass er zum einen entweder Lohnfortzahlung oder eben Erwerbsminderungsrente, Berufsunfähigkeitsrente und so weiter erhielt.
Ali ist also offenbar auf mehreren Ebenen manipulativ und betrügt und nebenbei bemerkt, diese Kaltblütigkeit wird auch später nochmal wichtig. Der Mann ist so dreist, er vergreift sich nicht nur am Pflegegeld und erschleicht Leistungen.
Dann war noch etwas, der Ali hatte ein Geschäft eröffnet, ein Möbelgeschäft Mitte der 90er Jahre und hatte das dann, als er natürlich wieder alles verspielt hat, eine Tochter als Geschäftsführerin eintragen lassen und das Geschäft ging dann insolvent und die Schulden hatte dann die Tochter und nicht er. Und die Mutter hatte eben auch da Angst, dass wenn sie ihn verlässt, dass es vielleicht auch noch zu Konsequenzen führen würde bezüglich dieser Tochter. Also das war alles so ein so ein Druck auch auf ihr. Und sie hatte sich auch gar nicht rechtlich beraten lassen, wusste auch gar nicht, wie sie das machen soll. Das kam erst später. Das kam dann erst im Jahre 2016, weil dann eben die Kinder entsprechend auch erwachsen waren und sie auch gedrängt haben. Und erst dann hat sie sich anwaltlich beraten lassen und hat soweit alles in die Hand genommen, um sich scheiden zu lassen.
Also, Fatma hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht die Kraft und auch anfangs nicht das Wissen, dass sie Hilfe bekommen könnte. Sie war emotional und auch finanziell abhängig. Aber dann eben doch der Entschluss. Da sieht Fatma Bilder von den Geliebten auf Alis Handy.
Er hatte ja mehrere und mit einer hatte er wohl mehr Kontakt über die Jahre hinweg und hatte dann nach einem Vorfall auch 2016, wo es wieder zu eben Gewalttätigkeiten kam innerhalb der Beziehung von ihm aus, hatte er dann aber zugesichert gegenüber Fatma, dass er diese Geliebte nicht mehr hat. Jetzt fand sie ein paar Monate später, nachdem sie die Anzeige zurückgezogen hatte, diese Bilder auf seinem Mobilfunktelefon und hat sich dann eben endgültig entschieden, jetzt reicht's und hat dann auch klar kommuniziert, dass sie sich trennen wird und hat sich dann eben immer wieder auch weiter eingeschlossen. Und an diesem Tag, eben am 24. September 2017, hat sie mit den Kindern in der Küche gefeiert, dass es bald soweit ist, dass sie sich von ihm trennen wird.
Das wollte Ali aber ganz offensichtlich nicht zulassen. Fatma feiert also am 24. September 2017 mit ihren Kindern. Die Trennung von Ali, aber nicht nur.
Die eine Tochter stand kurz vor einer Verlobung oder Hochzeit. Und alle waren sich einig, dass es von jetzt an besser wird, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Was sie nicht wussten, war, dass Ali die Tötung geplant hat. Er hatte ein Messer, ein Filetiermesser mit einer Klingenlänge von 16 Zentimetern in der Nacht vorher schon aus der Küchenschublade entnommen und in seine Jackentasche gesteckt und kam dann in die Küche, als eben Fatma und die Kinder tanzten und sich freuten, dass jetzt eben bald die Hochzeit ansteht und sie die Scheidung einreichen wird und sich trennen wird. Und er hatte ein Handy und nahm ein Video auf. Er provozierte die Anwesenden, beziehungsweise insbesondere provozierte er Fatma und wollte, dass sie ihn beschimpft, was sie auch tat. Und dann machte er das Handy aus. Also es war ganz klar für uns, als wir das alles gesehen haben, dass er vorhatte, das Ganze als Affekttat darlegen zu wollen. So von wegen, ich bin ja dazu getrieben worden, sie hat mich ja beschimpft und deshalb konnte ich nicht anders. In dem Moment bin ich in Rage geraten und habe dann einfach die Beherrschung verloren.
Er will sich mit dem Video also schon eine Argumentation für später zurechtlegen.
Der ist wirklich ein sehr berechnend und durchtrieben. Er hat dann das Messer genommen, nachdem er dann das Handy ausgeschaltet hat, und hat dann auf sie eingestochen. Die Kinder haben versucht, ihn abzuhalten. Also es waren vor Ort 3. Ja, aber er hat sich nicht abhalten lassen. Er hat dann versucht, weiter auf Fatma einzustechen. Sie hat sich dann auf die Straße gerettet, dachte sie. Er ist ihr hinterher. Die Kinder haben versucht, ihn festzuhalten, haben dabei aber nur die Jacke erwischt. Er hat dann die Jacke sozusagen abgestreift, ist dann weitergelaufen.
Dabei verletzt er nach Angaben von Kim Ermisch auch seine Kinder. Eine Tochter hat eine Schnittwunde an der Hand. Ali lässt sich aber einfach nicht stoppen. Er rennt Fatma hinterher, auf die Straße. Und dann kommt, was Ermisch zu Anfang schon beschrieben hat. Er holt Fatma ein und sticht hemmungslos zu. Ali ahnt, dass er jetzt nicht mehr viel Zeit hat, seine Frau zu töten, denn der Zeuge greift ein und entwaffnet ihn.
Die anderen Zeugen hatten in der Zwischenzeit schon die Polizei benachrichtigt und Rettungswagen. Alles kam wirklich innerhalb von wenigen Minuten, aber da war nichts mehr zu helfen. Also die Fatma war innerhalb einer Minute, nachdem er zuletzt so gestochen hatte, tot.
Und Ali wird festgenommen. Seine Schuld steht fest, also eindeutiger kann es ja nicht sein. Alle auf der Straße haben gesehen, wie er Fatma getötet hat, und die Spuren, die erzählen die gleiche Geschichte. Die wurden logischerweise nicht gesichert, um die Tat an sich zu beweisen, sondern mehr für die Akten und das Gericht.
Alles, was dann an Durchsuchungen durchzuführen war, an Untersuchungen durchzuführen war, das war ja im Grunde nur, um das Bild abzurunden. Aber es ging nicht darum zu ermitteln, wer hat wen, wann, wo getötet. Also das war alles klar. Das Problem war nur, das Ganze eben als Mord anzuklagen.
Aber warum ist das nicht offensichtlich, dass das hier Mord ist? In der Situation damals, also ohne das Wissen über die Personen, die Verhaltensweisen, den Kontext dieser Beziehung, den wir ja jetzt schon haben, ist das für die Polizei und Staatsanwaltschaft nicht von vornherein ersichtlich. Auch dazu braucht es die Ermittlungen. Diese Tat könnte zum Beispiel auch als Totschlag gewertet werden. Es kommt eben immer auch auf den Kontext und den Hintergrund an, erklärt Kim Ermisch.
Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir direkt am Anfang einen Überblick bekommen über die Tatausführung, um das einordnen zu können. Ist das ein Totschlag oder ist das ein Mord? Wenn wir das nicht einordnen können, weil wir das noch ermitteln müssen, manches weiß man ja noch gar nicht. Wir haben ein Tötungsdelikt, aber wir wissen gar nicht so genau alle Einzelheiten. Dann ist es so, dass wir nicht direkt wegen Mordes einen Haftbefehl erwirken, sondern erstmal wegen Totschlags. Und so war das hier, dass wegen Totschlags ein Haftbefehl erwirkt wurde. Und dann im Rahmen der Ermittlungen, als sich dann eben herausstellte, die ganze Leidensgeschichte, wie sich das in den letzten Jahren zugetragen hat, erst dann kam dann eben diese Schlussfolgerung von mir, dass ich gesagt habe, da sind niedere Beweggründe anzunehmen. Das heißt, er hat die Tat nicht heimtückisch begangen. Er ist ja ihr relativ offen entgegengetreten mit dem Messer in der Küche vor aller Augen. Aber er hat eben das gemacht, weil er das nicht akzeptieren wollte, dass sie für sich etwas entscheidet und damit in seine Lebensplanung eingreift. Denn aus seiner Sicht war das ja bequem. Die Frau war im Haus, er hat die Sozialleistungen bezogen Und wenn er alle 6 Monate einreiste oder alle paar Monate einreiste, dann hatte er einen Ort, wo er hingehen konnte und musste sich um nichts kümmern. Er wusste genau, wenn sie sich von ihm trennt, dann fällt das ja weg. Das heißt, er muss dann zusehen, dass er irgendwo eine Wohnung mietet und sich darum kümmert. Und wenn er dann ankommt, dass er eben diese, ne, da muss er ja auch Miete für zahlen. Das waren ja alles so Überlegungen von ihm. Und das wollte er nicht akzeptieren. Er hat ja auch die ganze Zeit über, wenn er sie geschlagen hat, wenn er sie bedrängt hat, auch immer gesagt, ich entscheide. Du bist in meiner Hand und du wirst von meiner Hand sterben. Das hat er über die Jahre hinweg immer wieder gesagt.
Ermisch war also nach einiger Zeit der Ermittlungen immer überzeugter davon, dass es hier um Mord geht. Dass hier Mordmerkmale erfüllt sind. Aber die Frage ist doch, sieht das Gericht das auch so? Ein kleiner Exkurs. 2017, also zum Tatzeitpunkt, ist es eben nicht unbedingt immer üblich, dass ein Gericht eine derartige Tat als Mord bewertet, sagt Kim Ermisch. Manchmal sei das auch immer noch so. Oft werden solche Taten als Partnerschaftstötungen oder als Beziehungstaten abgetan und so verharmlost. Das kritisieren auch viele Initiativen, die sich für Frauen, deren Rechte und gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen. Und Kim Ermisch sagt, um in so einem Fall eine Verurteilung wegen Mordes durchzusetzen, braucht es schon bei den Ermittlungen das Bewusstsein dafür, dass solche Taten zum Beispiel aus niedrigen Beweggründen begangen werden können.
Es hängt auch viel damit zusammen, ob Staatsanwälte auch das so anklagen und auch im Rahmen der Ermittlungen entsprechend darauf achten, dass diese Punkte geklärt werden. In der Hauptverhandlung zu klären und den Nachweis zu erbringen, dass der Angeklagte dem getöteten Opfer das Lebensrecht abgesprochen hat und aus welchen Gründen er das abgesprochen hat, das ist sehr, sehr schwierig. Das muss man schon vorher machen. Und das, ja, ich sag mal, Augenmerk drauf zu richten, ist immer dann schwierig, wenn die Verfahren von Personen geführt werden im Ermittlungsstadium, die vielleicht nicht so, ja, sich damit auseinandersetzen, sich vielleicht nicht so viele Gedanken darüber machen. Ich denke, Frauen machen sich da mehr Gedanken drüber. Ich habe es festgestellt eben zu dem damaligen Zeitpunkt, dass das bei der Polizei für Verwunderung sorgte, dass das bei den Kollegen sogar auf fast Widerstand sorgte. Die sagten, das kriegst du nie im Leben durch, das ist kein niederer Beweggrund. Für mich war das so klar. Aber ich denke, dass das eben damit zu tun hat, ist es auch ganz oft so bei vielen Staatsanwaltschaften, dass Kapitalverfahren von älteren Kollegen geführt werden. Und ich glaube, dass die eben noch so verhaftet sind in diesen Vorstellungen, dass Partnerschaftstötungen eben keine niederen Beweggründe seien.
Bei Partnerschaftstötungen könne auch vieles aus der Situation heraus entstehen und passieren. Klar. Es kann sich in manchen Fällen durchaus um eine Affekttat handeln. Aber so eine Tat kann eben auch kaltblütig geplant und durchgeführt gewesen sein und damit aus niedrigen Beweggründen begangen worden sein. Das wollen manche Ermittler aber offenbar nicht so richtig wahrhaben und anerkennen. Manche gucken deswegen vielleicht nicht so richtig hin bei ihren Untersuchungen oder stellen nicht die richtigen Fragen. Meine Frage war, differenzieren Sie bei Partnerschaftstötungen vielleicht nicht genug?
Ja, das würde ich schon sagen, dass da nicht genug differenziert wird. Also für uns, für meine Abteilung, wie sie jetzt ist, sage ich, wir differenzieren. Die Marschroute ist klar. Das ist also, seitdem dieses Urteil ergangen ist, ist das auch absolut anerkannt und akzeptiert. Für unsere Behörde kann ich das soweit sagen. Und in anderen Behörden, würde ich sagen, hat das viel mit der Altersstruktur zu tun. Und bei den unter den Jüngeren ist das auch absolut kein Thema. Aber es ist schon so, dass die Älteren ja das gar nicht so sehen.
Dass in Partnerschaften auch Morde begangen werden können. Kim Ermisch hat gerade schon angesprochen, dass dieser Fall besonders war und den Blick einiger Kollegen offenbar verändert hat. Dazu komme ich gleich nochmal. Anfangs musste sie aber auch hier Überzeugungsarbeit leisten und Argumente finden, die ihre Mordtheorie untermauern. Wir haben ja schon gehört, wie sich Ali über Jahre Fatma und der Familie gegenüber verhalten hat. Das haben die Ermittler rekonstruieren können. Und das gibt auch schon einen Hinweis auf Alis Motiv, seine Frau zu töten. Ali, das wird allmählich klar, geht es weder in dieser Beziehung noch bei der Tat um Liebe. Also er tötet Fatma nicht, weil er zum Beispiel plötzlich Angst bekommt, sie zu verlieren oder so. Ihm geht es einfach um Macht und Besitz.
In unserem Fall war es so, dass er nicht akzeptieren wollte, dass diese Frau sich erdreistet, zu entscheiden, wie sie ihr Leben leben will. Er ist derjenige, der entscheidet. Sie ist seine Sklavin. Das war so der Unterschied. Es war nicht Eifersucht, das tragende Motiv, sondern es war einfach, ihr abzusprechen, ein Mensch zu sein und als Mensch zu handeln. Das konnte er nicht. Er konnte ihr das einfach nicht zugestehen, dass sie über ihr Leben selbst bestimmt. Aber nicht aus Eifersuchtsmotiven heraus.
Ali hat seine Frau und seine Familie benutzt. Da ist sich Kim Ermisch sicher. Er selbst macht anfangs noch keine Aussage, also bei der Polizei, aber dann vor Gericht. Da redet er.
Das kam dann in der Verhandlung, wo er das dargestellt hat, dass er sich an nichts erinnern könne. Er sei ja aufgrund seiner Erkrankung sei er dazu nicht in der Lage. Er wurde auch forensisch, psychiatrisch untersucht. Und da hat er auch versucht, irgendwelche Geschichten zu erfinden, so von wegen, er hört so Stimmen im Kopf und das hat aber nicht geklappt. Also der Sachverständige, der ihn untersucht hat, hat gesagt, der spielt das Ganze nur vor.
Der Sachverständige hat die Lüge mit der psychischen Erkrankung also enttarnt. Aber wie?
Er hat vor allen Dingen auch so Darstellungen gemacht, von dem der Sachverständige gesagt hat, so stellen sich Laien Schizophrenie vor. Mit den Stimmen, die er hört und wie sich das äußert. Also das konnte der Sachverständige sehr, sehr gut auflösen. Und er hat das ja auch nicht so durchgehalten und hat dann auch in der Hauptverhandlung seine Kinder, als die als Zeugen ausgesagt haben, hat er die auch angeschrien. Und ja, also das war so klar. Er hat auch, er hat immer gedacht, er kommt mit allem durch. Als ihm dann klar wurde, dass das nicht passiert, da ist er ausgeflippt im Sitzungssaal. Und das war ganz schön, weil man dann so die Maske hat fallen sehen. Vorher hat er einen auf krank gemacht und immer so. Und als ob er also wirklich so gar nicht versteht, was hier passiert. Und dann auf einmal war da ein ganz anderer Mensch.
Der Mann hat sich offenbar extrem selbst überschätzt.
Er meinte, er ist derjenige, der alles bestimmt und alle Fäden in der Hand hat. Also absolut überheblich.
Der Psychiater soll laut Kim Ermisch auch entsprechend eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festgestellt haben. Die beeinträchtigt in rechtlicher Hinsicht, aber in keiner Weise seine Schuldfähigkeit. Die Vorgeschichte, Alis Verhalten seiner Familie gegenüber, aber auch sein Verhalten vor Gericht, das Gutachten, die Spurenlage. Es wurde alles zusammengetragen und Anfang Juli 2018 fällt das Urteil gegen Ali. Lebenslange Haft, wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Ein Wendepunkt für die Staatsanwaltschaft Duisburg.
Und das Ganze war für uns hier sehr wichtig, weil eben es nach wie vor so ist, dass es nicht bundesweit so einheitlich ist. Also manche Gerichte sagen immer noch, Partnerschaftstötungen seien keine niederen Beweggründe. Da wird dann oft noch eine ja situative Ausnahme, also eine situative Konstellation angenommen, dass das in dem Moment eben passiert sei und nicht, weil jemand dem anderen dieses Lebensrecht auf sittlich unterster Stufe abgesprochen habe, nur weil der sich trennen möchte. Aber es ziehen immer mehr Gerichte nach. Also da kann man wirklich nur das fördern, indem darüber berichtet wird. Deswegen ist mir das eben auch ein großes Anliegen, dass so etwas immer mehr berichtet wird, dass wir das auch durch Gesetz bekommen haben, dass wir das eben beim Schwurgericht entsprechend zur Verurteilung gebracht haben. Der Verurteilte hat ja Revision eingelegt beim Bundesgerichtshof und auch der Bundesgerichtshof hat das gehalten, die niederen Beweggründe. Und das war für uns ein großer Erfolg. Also von dem Zeitpunkt, das war eben 2018, von dem Zeitpunkt an haben wir in solchen Konstellationen immer die niederen Beweggründe als Mordmerkmal feststellen können und anklagen können und auch Verurteilung erwirkt.
Ali sitzt seit dem Tattag schon, also dem 24. September 2017 in Haft. Erst in U-Haft, dann in Strafhaft. Und dort, da bleibt er auch bis mindestens noch Anfang der 2030er Jahre. Und möglicherweise ja auch noch viel länger. Denn nach 15 Jahren kommen Täter, die wegen Mordes verurteilt wurden und lebenslänglich bekommen haben, bekanntlich nur frei, wenn sie bestimmte Vorgaben erfüllen.
Also er müsste dazu die Gewähr bieten, dass er sich in Zukunft straffrei verhält. Und dazu gehört eben auch, die Schuld zu akzeptieren. Das hat er bis heute nicht. Er hat mehrmals versucht, Wiederaufnahmeverfahren durchzukriegen. Also er belastet seine Kinder, sagt, die hätten alle gelogen. Und das würde alles nicht stimmen. Also er hat immer noch nicht akzeptiert. Ich denke, er wird tatsächlich lebenslang sitzen.
Ja, dieses Urteil ist ein Erfolg. Aber Kim Ermisch hat auch ganz deutlich gesagt, dass eine solche Strafe für derartige Gewaltverbrechen immer noch nicht überall die Regel ist. Juristisch braucht es einfach mehr, finden auch viele Vereine und Institutionen in Deutschland. Sie fordern deswegen unter anderem und als erstes eine bundeseinheitliche Definition des Begriffs Femizid. Und dann eben auch schärfere Strafen bei Femiziden. Vor allem die Anerkennung von niedrigen Beweggründen bei der Tötung der Ehefrau oder Partnerin. Sind hier die Strafen häufig nicht hoch genug, bekommen Frauen, die sich wehren gegen ihre gewalttätigen Männer, oft unverhältnismäßig hohe Strafen. Ich kann hier in diesem Rahmen leider nicht auf die ganze Debatte und jedes Detail, jede Argumentation tiefer eingehen. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle noch einen kleinen Hörtipp geben. Im Podcast Feel the News besprechen und diskutieren Jule und Sascha Lobo das Thema zum Beispiel. Ich persönlich fand die Folge wirklich interessant und vielleicht habt ihr ja Lust, da mal reinzuhören. Für mich ist hier und jetzt Folgendes noch wichtig zu sagen. Das Problem fängt ja schon früher an. Also schlimm genug, dass Urteile, wie in unserem Fall hier, überhaupt gefällt werden müssen. Dass es Gewalt gegen Frauen und Mädchen, dass es Mord an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts überhaupt gibt. Das ist ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube, beziehungsweise ich hoffe, dass mir da kaum noch einer widersprechen würde. Und das muss wirklich mal in alle Köpfe rein, die es bisher noch nicht verstanden haben. Da schließe ich mich vielen Menschen an, die sagen, Hass und Gewalt gegen Frauen sind einfach keine Privatsache und auch keine tragischen Einzelfälle. Da spreche ich jetzt auch ganz persönlich in Richtung meiner Kolleginnen und Kollegen in den Medien. Es kann schlicht nicht sein, dass brutale Taten an und gegen Frauen als zum Beispiel Beziehungstaten, Tragödie oder auch Eifersuchtsdrama abgetan und verharmlost werden. Oder besser noch, dass den Frauen eine Mitschuld daran gegeben wird, was ihnen angetan wird. Mit Worten wie zum Beispiel, sie zieht solche Männer eben an. Sie hat ihn vielleicht auch provoziert. Sie ist ja geblieben, warum ist sie nicht einfach gegangen? Wow. Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir persönlich kommt das jedes Mal hoch, wenn ich sowas sehe, lese oder höre. Wie wir auch hier in Fatmas Fall gesehen haben, Fatma hatte keine Ahnung, dass ihr Hilfe zusteht. Fatma hatte Angst. Sie wurde manipuliert, sie wurde abhängig gemacht, bedroht, eingeschüchtert, verprügelt, vergewaltigt und nichts, absolut nichts davon war ihre Schuld. Schuld war nur einer und das war Ali. Und mal abgesehen davon, dass wir es erst gar nicht so weit kommen lassen dürfen, dass Frauen gegenüber überhaupt irgendeine Form von Gewalt angetan wird, brauchen wir meines Erachtens auch mehr Hilfe für Frauen, die Gewalt in welcher Form auch immer erfahren. Das heißt Frauenhäuser, Interventionsberatungsstellen. Davon gibt es leider immer noch viel zu wenige. Das sagt nicht nur ich, das sagen auch diejenigen, die diese Hilfe leisten und das schon sehr lange. Und sie melden auch immer wieder an, dass sie unterfinanziert sind. Und so nicht unterstützen können, wie sie das vielleicht gerne würden und wie es auch gebraucht wird. Das weiß auch Kim Ermisch.
Es gibt natürlich viele Einrichtungen, aber die sind auch immer von Kürzungen betroffen, sind von Spenden abhängig, staatlichen Unterstützungsleistungen, die aber sehr, sehr gering ausfallen. Es gibt zu wenig Betreuer, die eben Frauen bei so etwas an der Seite stehen können und sie unterstützen können. Das ist ein Riesenproblem.
Dabei gibt es seit 2018 die sogenannte Istanbuler Konvention, also ein Übereinkommen des Europarats zur, ich zitiere, Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Deutschland hat sich hier mit verpflichtet, für mehr Schutzmechanismen zu sorgen, also was Hilfsleistungen, strafrechtliche Normen und auch den Sofortschutz von Opfern angeht. Aber die Umsetzung geht hier in Deutschland ganz offensichtlich nicht so schnell voran. Jetzt, als der Lagebericht des Bundeskriminalamtes herauskam, von dem ich ja zu Anfang gesprochen habe, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dass auch die Bundespolitik zunehmend erkennt, dass es dringend Handlungsbedarf gibt. Faeser fordert jetzt härtere Strafen, Anti-Gewalt-Trainings und auch elektronische Fußfesseln für Täter. Und Bundesfrauenministerin Lisa Paus, die spricht davon, dass ein Gewalthilfegesetz mit niedrigschwelligen Schutz- und Beratungsangeboten sowie der Ausbau von Hilfsstrukturen notwendig sein. Ja, also all das, was viele andere schon sehr lange sehen und fordern. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass sich durch die Aufmerksamkeit, die das Thema bekommt, möglichst bald etwas ändert. Genauso wie Kim Ermisch. Sie hat viel zu oft gesehen, welches Ausmaß die Gewalt gegen Frauen haben kann. Und sie versucht, ihren Teil als Staatsanwältin und auch als Leiterin der Staatsanwaltschaft Duisburg beizutragen. Indem sie zum Beispiel dafür sorgt, dass Gewalttäter wie Ali entsprechend ihrer Taten auch bestraft werden. Außerdem will sie Frauen Mut machen und ihnen sagen, ihr tragt keine Schuld. Ihr habt ein Recht zu leben und ihr habt ein Recht zu leben, wie ihr das wollt. Außerdem, auch wenn es viel zu wenig davon gibt, es gibt Hilfe.
Wir versuchen eben mit der Schilderung von solchen Fällen, manche Betroffene, die in solchen toxischen Beziehungen leben, aufzurütteln und zu zeigen, welches Ende es nehmen kann, damit sie eben auch rechtzeitig noch Vorkehrungen treffen und sich trennen können, damit sie eben nicht auf der Straße erstochen werden oder überfahren werden oder erdrosselt werden. Also alle möglichen Arten von Tötungen haben wir hier schon behandelt. Also es gibt nicht die Partnerschaftstötung, es gibt nicht die eine Art und Weise, da sind leider die Täter auch immer sehr fantasiereich. Ein Täter beispielsweise hat versucht, einen Selbstmord seiner Ehefrau vorzutäuschen. Und er wäre auch fast damit durchgekommen, wenn wir nicht so viele Obduktionen anordnen würden bei uns im Bezirk. Und da ist es dann rausgekommen, dass es eben kein Selbstmord war. Also da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das finde ich immer so das Erschreckende, wozu Menschen in der Lage sind. Und für Betroffene kann ich eben nur wiederholen, also so früh wie möglich sich Hilfe holen, sich trennen und nicht irgendwelchen Betreuerungen glauben, ich werde mich bessern. Wenn ich eins gelernt habe in meinen fast 30 Jahren Tätigkeit als Staatsanwältin, Menschen ändern sich nicht. Und wer seine Partnerin schlägt, der ändert sich erst recht nicht. Und wer das einmal macht, wird das auch zweimal machen. Und deswegen sollte man wirklich, sobald das erste Mal passiert ist, sofort die Reißleine ziehen.
So, ihr Lieben, das war die letzte Folge Mord im Pott, aber glücklicherweise nur für 2024. Ihr habt's gehört, 2025 soll es weitergehen. Darüber freue ich mich wirklich riesig, denn ihr und dieser Podcast liegt mir wirklich unglaublich am Herzen. Euch wünsche ich jetzt aber erst einmal einen gesunden, glücklichen Start ins neue Jahr. Macht's gut und bis bald.